Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit dem legendären John Salutz
und dem einzigartigen Lars Konarek.
Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger, die Temperaturen sinken ab. Der Herbst steht vor der Tür. Herbst gleich Survivalzeit. Und zwar perfekte Trainingszeit, denn im Sommer kann jeder. Aber wenn es frischer wird und kühler und nasser, dann kann nicht mehr jeder. Und in dieser Folge thematisieren wir das Survivalen im Herbst. Worauf zu achten ist, was ihr tun könnt, was ihr trainieren könnt. Und wir haben uns dazu eine ganze Menge tolle Sachen überlegt für euch, die wir euch in dieser Folge mitteilen. Aber erstmal fragen wir den John, wie seine Meinung zu dieser für mich fantastischen Jahreszeit ist.
Ich liebe den Herbst. Obwohl der Herbst natürlich der Vorbote des Winters ist und der Winter mir meistens zu lange geht, ist der Herbst für mich eine wundervolle Jahreszeit, die Zeit der Einkehr, des gemütlichen Rückzugs und halt auch die ganzen Verfärbungen der Blätter. Die Stimmung des Herbstes ist was Wundervolles und ich bin ja ein Herbstkind, da ich ja vor einiger Zeit auf diese Erde im Herbst gekommen bin.
Der Herbst bei uns ist ja, wie du es schon erwähnt hast, sehr farbenprächtig, was die Botanik betrifft, insbesondere die Bäume und die Sträucher. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, also es war ein Ehepaar, nicht nur ein Mann, und die haben sich einen Lebenstraum erfüllt. Die sind nämlich nach Spanien gezogen, nach Südspanien, weil die dort immer in Urlaub waren und haben dann gesagt, naja, komm, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen, ziehen wir dahin, weil wir das so lieben. Und die kamen nach 2 Jahren zurück. Mhm. Und der Grund dafür war, dass der Mann den Herbst so schmerzlich vermisst hat. Diese Laubfärbung, dieses satte, saftige Grün im Frühjahr, das gibt's dort nicht. Mhm. Weil du hast immer fast durchgehend die gleichen Farben, dieses Sandbraun. Und diese paar Kakteen und mediterranen Pflanzen, die da wachsen. Aber dieses Gesamtbild gibt es dort nicht. Und deswegen können wir schon froh sein, dass wir in dieser Klimazone wohnen, im schönen Mitteleuropa und den Herbst genießen können.
Ja, absolut. Dieser Wandel, auch immer wieder was Neues. Man freut sich ja immer, also die meisten freuen sich auch immer auf diese neue Übergänge, diese Wandel, diese, ja, ich persönlich mag das.
Hä? Ich auch.
Die Veränderung, nicht immer dasselbe.
Das stimmt. Hm. Das hält's spannend. Sozusagen.
Sehr. Genau, und herausfordernd, wenn es ums Überleben geht.
Durchaus. Stichwort Überleben oder Überlebenstraining, beziehungsweise das Überleben trainieren oder Bushcraft. Wenn man jetzt rausgeht, die Temperaturen sind ja schon ein bisschen kühler, dann muss man ja schon schauen, dass man eine verbesserte Kleidung mitführt.
Ja, absolut, denn es ist nicht zu unterschätzen. Sobald auch die Herbstwinde einsetzen, dann ist es auch vielleicht ein bisschen mehr neblig, also die Luft wird feuchter und dementsprechend muss man natürlich gut schauen, dass man da gut ausgerüstet ist und nicht so wie im Sommer, wo man mal im T-Shirt und einer leichten Windjacke rausgehen kann.
Und vor allem je nachdem, wo man sich befindet und auf welcher Höhe, kann ja schon die Temperatur schnell mal gegen Richtung Null gehen. Und du hattest in der Vergangenheit auch mal ein Erlebnis. Ja. Da würdest du das mal kurz schildern. Ein Herbsterlebnis, wo man eigentlich nicht mit rechnet, aber wenn man viel draußen ist, weiß man, dass das passieren kann. Erzähl doch mal.
Genau, ich hatte vor vielen, vielen Jahren, also das ist über 15 Jahre her, habe ich mal einen Schlafsack getestet und das war so ein richtig schöner Daunenschlafsack. Und ich wollte im Herbst raus, ich habe mich da spontan entschieden, einfach mit dem Schlafsack da raus in den Wald zu gehen, habe mich hingelegt über Nacht und zwar irgendwo einfach unter einige Bäume und habe mich da hingelegt und dann bin ich in der Nacht aufgewacht, weil es hat so komisch gerieselt, genieselt, es hat so ein komisches Geräusch gemacht und da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Geräusch? Es ist nicht Regen und habe da am Morgen dann mit Schrecken festgestellt, ich habe den ersten Schnee erwischt. Ich hatte weder einen Tarp noch ein Zelt noch sonst irgendwas über mich drüber gespannt. Ich bin aufgewacht und alles war weiß. Also ich habe genau im Herbst, ohne das zu wissen, den ersten Schnee erlebt. Alles war voll weiß und ich hatte aber mollig warm.
Dann hattest du einen guten Schlafsack sicherlich.
Ja, das war tatsächlich ein sehr gutes Modell. Ich habe den immer noch, obwohl ich ihn nicht mehr nutze, aber das war einer meiner guten Schlafsäcke.
Ein guter Schlafsack ist ja für das Überleben im Herbst oder das Trainieren für das Überleben, sage ich mal, essentiell wichtig. Was ist denn deine persönliche Empfehlung, wo du jetzt sagst, naja, besorgt euch diese Art von Schlafsack, mit der fahrt ihr im Herbst gut?
Ja, also im Herbst wird sicher empfohlen, dass man mit einem Kunstfaserschlafsack draußen unterwegs ist, weil halt tatsächlich die Feuchtigkeit ein wesentlicher Aspekt ist. Wir haben viel mehr Niederschlag, auch von den Temperaturschwankungen in der Nacht, weil es halt so kalt werden kann, damit eben die Feuchtigkeit in der Luft halt dann wirklich nicht mehr gehalten werden kann. Und die Kunstfaserschlafsäcke sind halt einfach für die feuchten Jahreszeiten besser geeignet als die Daunenschlafsäcke, obwohl es auch tolle Modelle gibt, die mittlerweile die Daunen behandelt haben, damit die Feuchtigkeit halt nicht in die Daune eindringen kann. Aber auch Kosten-Nutzen technisch ist halt der Kunstfaserschlafsack eine gute Wahl in solch einer Jahreszeit.
Feuchtigkeit im Herbst hast du ja auch häufig durch Nebel, der vielleicht sonst nicht so häufig auftritt. Nebel und Winter und Herbst sind ja so die typischen Nebeljahreszeiten. Und da merkt man das ganz schnell, wenn sich der Schlafsack vollgesaugt hat und wenn er die Isolierleistung nachlässt, wenn man das ein oder andere Daune-Modell verwendet. Schläfst du Jahreszeiten entsprechend mit dem entsprechenden Schlafsack? Also hast du im Sommer einen Sommerschlafsack, im Herbst einen Drei-Jahreszeiten-Schlafsack und im Frühling einen Drei-Jahreszeiten-Schlafsack und im Winter einen Winterschlafsack? Oder hast du ein Modell das ganze Jahr über, was du nutzt?
Na, ich würde sagen, ich habe zwei Modelle. Ich nutze bei wirklich sommerlichen Temperaturen. Also diesen Sommer hatten wir sehr heiße Temperaturen, über 30 Grad. In der Nacht war vielleicht mal so 18, 20 Grad. Und da nutze ich tatsächlich einen ganz leichten, absolut unvorteilhaften Sommerschlafsack, denn da ist es wirklich zu warm für meinen normalerweise eher Winterschlafsack. Denn für die anderen Jahreszeiten, ich sage jetzt mal Herbst, Winter und Frühling, nutze ich gerne meinen dicken Winterschlafsack, denn den kann ich ja vielseitig nutzen. Ich kann, wenn ich zu warm habe oder die Temperatur nicht ganz kalt ist, kann ich entweder den Reißverschluss oder den Kältekragen offen lassen und wenn es dann noch wärmer wird, könnte ich ihn auch einfach als Decke nutzen. Aber für die Notfälle, im Sinne von, wenn es wirklich kalt wird, dann kann ich mich wirklich cool einkuscheln.
Ich schlafe tatsächlich fast das ganze Jahr über, bis auf wenige Ausnahmen, im Winterschlafsack. Jetzt wundert sich vielleicht der ein oder andere. Im Sommer lege ich den natürlich nur auf mich drauf. Und wenn es zu warm wird, schiebe ich ihn dann komplett runter. Wenn ich dann wieder ein bisschen fröstel, ziehe ich es drauf. Aber ich habe schon tatsächlich im Juli und August Nächte erlebt, die so kalt waren, dass auch der Sommerschlafsack versagt hat. Ja, und dann habe ich halt keine Lust mehr drauf. Das ist jetzt nicht so oft der Fall. Aber je nachdem, wo man sich befindet oder wie die Temperaturkonstellation ist, fährt man damit besser. Aber das ist ein persönliches Ding. Ich kenne Leute, die würden im Herbst im Winterschlafsack verglühen, weil die einfach Heißblüter sind. Ja. Ja, wie gesagt, das ist eine subjektive Kiste.
Ja, und total individuell. Da ist tatsächlich so, dass die einen halt schneller kalt kriegen und die anderen weniger. Und da ist es wirklich unterschiedlich. Aber was natürlich im Herbst auch noch wesentlich ist, was wir im Sommer nicht kennen, ist, dass im Wald die Feuchtigkeit eben auch Einzug hält. Denn wenn ihr im Schlafsack im Wald liegt, gerade ich sage mal Sommer, Frühling, dann haben wir keine Nebelzüge, die eben durch den Wald wehen. Und dass der Niederschlag, der in der Nacht ja sowieso passiert das ganze Jahr, der bleibt auf dem Blätterdach oben auf dem Wald liegen und kommt nicht auf den Waldboden. Und im Herbst haben wir eben diesen Nebelschwaden auch im Wald und deswegen wird das viel nässer und dementsprechend ist es natürlich auch wesentlich, dass Sie einen guten Schlafsack, der auch die Feuchtigkeit abhält, zu empfehlen.
Nicht nur der Schlafsack, auch die Bekleidung, glaube ich, ist natürlich dann auch ein Thema, dass man sich da ein bisschen umstellt auf den Herbst, auch mal vielleicht eine Regenjacke einpackt oder ein Poncho, um eben dem Wetter zu trotzen. Bist du ein Poncho-Man oder bist du eher ein Jacken-Man, um die Nässe abzuhalten? Oder wechselst du?
Ich möchte gern ein Poncho-Man sein, aber ich bin ein Jacken-Man. Denn ich sehe immer wieder, wie cool diese Ponchos sind. Also ich habe selber auch Ponchos, aber ich habe die mehr als Notfallgepäck eingepackt, dass wenn es nicht mehr geht, denn mit einem Poncho habe ich noch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel den Poncho auch nutzen, um meinen Rucksack einzupacken, damit er eben nicht von dieser Nässe bedroht ist. Ich kann aber auch eine Notheizung herstellen und so weiter. Also der Poncho finde ich mega cool, aber ich bin es mir nicht gewohnt, mit dem Poncho unterwegs zu sein. Ich habe gerne meine Arme frei. Mit der Jacke bin ich einfach ein bisschen mobiler, agiler und dementsprechend bin ich der Jackentyp. Also Regenjacke an, aber Poncho im Rucksack drin.
Ich habe oft versucht, der Poncho
zu werden.
Ja. Irgendwie klappt es nicht. Es gibt so einige Sachen, die stören mich. Mhm. Natürlich bietet ein Poncho viele Vorteile gegenüber der Jacke. Schon allein die Bewegungsfreiheit, dass man halt darunter sehr flexibel ist, sage ich mal. Weil die Jacke muss man ja immer ausziehen. Unter dem Poncho kann man aber irgendwas mengen und tun. Mhm. Aber das ist auch so eine subjektive Diskussion, glaube ich. Weil manche schwören halt auf Poncho, manche schwören auf Jacke. Wichtig ist, dass ihr eins davon dabei habt, um eben ja, dem Wetter, dem Niederschlag von oben zu trotzen.
Ja, und ein wesentlicher Unterschied zu der Jacke und dem Poncho ist halt, dass du mit dem Poncho, wenn du unterwegs bist, den Rucksack ganz abdecken kannst, zusätzlich, was bei der Jacke nicht möglich ist. Und auch wenn ihr einen Regenschutz, so ein Cover habt für den Rucksack, zwischen euch und dem Rucksack läuft halt immer noch das Wasser rein und dann habt ihr quasi dieses Tragegestell doch eher nass und das kann unter Umständen dann auch in den Rucksack reinziehen. Und das ist schon ein Vorteil vom Poncho. Aber wie gesagt, jedem das, was er verdient.
Genau. Im Herbst haben wir ja ein Zeitfenster, das sich öffnet, was das Nahrungsangebot betrifft. Mhm. Und da werden zum Beispiel Nüsse reif, Beeren, manche Wurzeln sind dann verwertbar. Und das ist ganz interessant, dass man da auch mal ein bisschen trainiert, auch mit der Zubereitung von den ganzen Sachen. Was ist denn so eine, was sind denn typische Nüsse, die im Herbst erscheinen?
Ja, also wenn ihr in der Natur draußen ein bisschen die Augen offen haltet, dann werdet ihr sehen, dass zum Beispiel die Haselnüsse langsam anreifen und sich entwickeln, wie aber auch die Walnüsse, also Baumnüsse. Das finden wir ebenfalls auch in den Wäldern, denn die werden gerne mal auch wild von den Vögeln vertragen oder respektiv gesät. Und dann gibt es da oder dort mal so einen Walnussbaum oder natürlich auch die Eicheln. Von den Eichen, die sind gegen Herbst dann ready. Also eine fantastische Leckerei, die man sich zubereiten kann.
Im Überlebenskontext ist es ja eine super High-End-Survival-Nahrung. Insbesondere die Nüsse, weil die eben Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß und so weiter enthalten. Also die Makronährstoffe, die wir benötigen. Und wie würdest du denn eine Walnuss zubereiten? Oder wann ist die Walnuss für den Otto Normalverbraucher, der jetzt mal mit dem Thema Survival anfangen will, oder für denjenigen oder diejenige, die in einer Überlebenssituation ist, wenn die jetzt vor einem Nussbaum steht, wie bereitet die Nuss zu? Worauf muss man achten? Was ist dabei wichtig?
Ja, also die Walnüsse werden eigentlich erst später reif. Also im Sinne von, die fallen runter, die haben ja eine grüne Schale ringsum, das ist eine fleischige Hülle, die Nuss umschließt und die fallen dann irgendwann mal zu Boden und dann verrotten diese Außenhüllen, die werden ganz braun und die haben sehr viel Gerbstoffe drin. Und das werdet ihr auch merken, wenn ihr diese aufbrecht mit den Fingern, dann werdet ihr nachher so, ich sage es mal, braune Finger haben. Und da drin hat sich ja diese Schale auch gehärtet, also die Außenschale der Walnuss, so wie man sie kennt, wenn man sie ganz kauft. Und die sind aber eigentlich direkt konsumierbar. Auch wenn sie noch nicht ganz getrocknet sind, kann man diese nutzen. Und das ist wirklich eine super Survival-Nahrung, denn die haben so viele Öle, Fette drin, die eben sogar brennen, wenn sie dann angezündet werden. Wir brechen diese Nuss auf, diese Schale. Das kann man entweder mit dem Messer tun, indem man auf der einen Seite in einen Spalt hineingeht und dann diese so rumdreht. Oder man nimmt zwei Nüsse in die Hand, natürlich ohne die fleischige Schale herum, sondern nur die harten Schalennüsse und zerdrückt die in der Hand und eine von beiden geht dann kaputt und dann kommt man an das wirkliche Nussfleisch, wenn man so, dem so sagen kann.
Also die Nussteile, die aussehen wie so ein Gehirn, wenn man schaut, ja, genau. Die man vielleicht jetzt mittlerweile fertig kauft. Früher war das ja üblich in deutschen Haushalten, da wurde eine Packung Walnüsse gekauft, dann hat man die geknackt abends mit so einem Nussknacker oder so einem Handknacker und dann hat man die keine Ahnung, bei irgendeiner TV-Show oder so konsumiert. Das wird, glaube ich, nicht mehr so oft gemacht. Nüsse sind noch sehr teuer geworden mittlerweile, im Gegensatz zu früher. Aber lass uns bitte nochmal die Walnuss und Feuer. Da habe ich mal bei dir was Interessantes gesehen. Das hast du mir gezeigt, das weiß ich noch. Du hast mal eine Walnuss angezündet. Kannst du dazu mal was sagen?
Genau, und zwar, ich zeige halt gerne auch den Teilnehmern, was ist wirklich Nahrung oder eben Energie, die wir zu uns führen können in der Natur. Und wenn es um die Hauptenergiequelle geht, die wir nutzen können, ist es tatsächlich das Öl und das Fett, denn das hat am meisten Energie für unseren Körper, den wir verwerten können. Und in so einer Walnuss hat es eben diese Öle und Fette. Und wenn wir eine Walnuss, egal, auch wenn ihr sie kauft, schon geschält, da könnt ihr diese in die Hand nehmen und dann haltet mal das Feuerzeug an diese Nuss dran. Und zwar wirklich an dieses kleine Hirn, das man ja so ein bisschen bezeichnet, sei auch gute Hirnnahrung, und es ist tatsächlich so, dass es gut fürs Gehirn ist, unter anderem, dann könnt ihr diese anzünden und die brennt wie eine Fackel. Und das ist natürlich das Zeichen, weil das, was brennt, ist das Öl und das andere ist einfach der Träger und das veranschaulicht einfach diese Energie.
Ich möchte euch mal eine kleine Anekdote erzählen, nur dass ihr mal einsortieren könnt, wie wertvoll Nüsse sind. Vor vielen Jahren habe ich mal so einen kleinen Spaziergang im Winter gemacht. Da war ich mehrere Tage im Schnee unterwegs, ohne Ausrüstung, ohne Nahrung, ohne alles. Und da ging es mir ziemlich schlecht und ich hatte kompletten Nahrungsentzug. So, und habe dann schon mit den Ausfallerscheinungen kämpfen müssen. Und da habe ich durch Zufall eine halbe Walnuss im Schnee entdeckt, weil ich da an einem Baum ein bisschen gegraben habe. Und diese halbe Walnuss habe ich gegessen. Und ich weiß es nicht mehr den genauen Zeitraum, aber kurz darauf, also eine Viertelstunde, eine halbe Stunde später, habe ich gemerkt, wie mein Körper einen krassen Energieschub bekommt. Und das war von dieser halben Nuss. Also ich hätte gefühlt Bäume ausreißen können. Und das hat damals bei mir im Kopf Klick gemacht, weil da habe ich mal gesehen, wie intensiv Nüsse wirken und warum die fürs Überleben in der Natur so wichtig sind. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid da irgendwie am Verhungern und ihr habt einen Walnussbaum, der, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 250 Walnüsse abwirft und ihr knackt die. Also damit könnt ihr eure Überlebenszeit bestimmt mindestens um 2 Wochen strecken, was das Verhungern betrifft, mindestens.
Genau, und die Nüsse sind ja auch so genial, weil die kann man gut lagern, weil die in der Regel, wenn die getrocknet sind, sich ja selbst auch trocknen, wenn sie nicht in der Feuchtigkeit rumliegen, dann kann man die wirklich gut über den Winter einlagern, so machen das ja auch die Tiere, um dann über den Winter zu kommen. Also das geniale Survival-Futter überhaupt.
Wie ist es denn mit Eicheln? Eicheln sind ja so der Survival-Bushcraft-Klassiker. Sind ja auch eine hervorragende Nahrungsquelle, weil sie auch alles enthalten, aber die sind ja extrem aufwendig zuzubereiten.
Ja, also was sicher wesentlich ist, ist zu wissen, dass die Eicheln, die können nicht direkt konsumiert werden, denn die haben einen Giftstoff drin, der uns unter Umständen dann wirklich Beschwerden macht und dementsprechend müssen wir schauen, dass dieser Stoff aus der Nuss rauskommt oder dass wir ihn inaktiv schalten. Und da haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder wir schneiden die Eicheln auf, respektive in kleine Stücke und packen die in irgendein Textil oder in eine Socke rein und halten die in fließendes Gewässer, damit wir diesen Gerbstoff ausschwemmen können. Und das sieht man dann auch, weil dieser Gerbstoff, der ist trüb, also da kommt eine trübe Soße dann in den Fluss rein. Und sobald das klar ist, können wir die rausnehmen und könnten die so roh konsumieren. Oder wir würden sie rösten, das heißt ebenfalls in kleine Stücke schneiden, irgendwo auf einem heißen Stein am Feuer rösten, bis sie wirklich durchgeröstet sind, etwas braun werden, denn so geht dieser Gerbstoff auch kaputt und er wird uns nicht mehr quasi im Körper unangenehm erscheinen. Und so können wir sie dann konsumieren.
Lass uns mal bei der Nahrung bleiben. Nahrung ist ja immer wichtig, dass man sich auch wohlfühlt. Pilze sprießen ja jetzt auch schon aus dem Boden und Herbst ist ja so die Pilzzeit in Anführungsstrichen. Wie siehst du Pilze im Survival-Kontext? Also ich handhabe das so, dass ich keine Pilze ausbilde, weil Pilze eben ein schlechtes Risiko-Nutzen-Verhältnis haben, was jetzt die Vergiftungen betrifft und den Mehrwert, den man durch Pilze kriegt. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich so, dass Pilze auch ebenfalls eine ich sage jetzt mal, eine Kunst sind. Also wenn man Pilze bestimmen möchte, muss man sich wirklich reinknien, man muss mit Experten mitgehen und sich wirklich die Pilze zeigen lassen. Das Risiko ist viel zu groß als Laie, wirklich einen Pilz zu bestimmen, ob es wirklich ein essbarer ist oder ein ungenießbarer oder sogar ein giftiger Pilz. Und dann kommt der nächste Aspekt dazu, ein Pilz hat fast keinen Nährwert. Also wenn ihr einen Pilz esst, dann werdet ihr aus dieser Nahrung fast keine Energie ziehen und das wäre ja das Wesentliche, wenn wir von Nahrung sprechen. Ein Pilz hat unverdauliche Stoffe und diese unverdaulichen Stoffe, diese sind auch dementsprechend für den Körper nicht verwertbar und der Körper braucht viel Wasser, um einen Pilz zu verdauen. Das heißt, er zieht aus dem Körper, aus den Zellen Wasser, um diesen Pilz zu verdauen und das wäre ja die zweite Priorität, sprich Wasser ist wichtiger als Nahrung und deswegen nicht förderlich. Also Pilze gehören meiner Meinung nach in einer Notsituation nicht auf den Speiseplan, wenn ihr nichts anderes zu essen habt. Wenn ihr natürlich einen Steinpilz erkennt oder irgendeinen Pfifferling oder was auch immer und ihr könnt den bestimmen und ihr habt zusätzlich noch andere Nahrungsmittel wie Nüsse oder sonst Pflanzenwurzeln, dann kann man den Pilz natürlich auch benutzen.
Hagebutten, der Klassiker.
Ja.
Und auch andere Früchte und Beeren ploppen ja auch auf. Was ist da dein Favorit, wo du sagst, naja, das ist was typisch Herbstliches und da solltet ihr zugreifen?
Ja, das ist es tatsächlich, das ist die Hagebutte. Denn die Hagebutte gerade gegen den Herbst zu oder sogar so im Winter findet man diese wunderschönen Früchte noch an den Sträuchern. Und sobald sie weich sind, also das heißt, wenn ich auf die Hagebutte draufdrücke und ich merke, ah, die sind weich, dann sind sie auch reif. Und dieses Fruchtfleisch von der Hagebutte ist ja in erster Linie mal sehr lecker. Das kann man rausdrücken. Es ist schön süß, ein bisschen süß-säuerlich und vor allem, es hat viele Vitamine drin, vor allem Vitamin C. Und Vitamin C ist wesentlich für unser Immunsystem, das eben gerade in der Herbst- und Winterzeit stark sein muss. Ansonsten werden wir an irgendwelchen Infekten halt dann erkranken und Symptome kriegen. Und das wäre auch draußen halt wieder nicht förderlich.
Ich glaube, die Hagebutte ist die Vitamin C-reichste Frucht in Europa. Die hat 1200 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm. Ui, hoffentlich habe ich das richtig gesagt. Also bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt einen falschen Wert genannt habe. Aber so habe ich es, glaube ich, mal irgendwo gelesen. Und das Tolle ist, die Hagebuttenfrüchte halten sich ja über den Winter. Das heißt, ihr könnt auch, selbst wenn es komplett zugeschneit ist und ihr entdeckt Hagebuttenfrüchte im Januar oder Februar, könnt ihr die noch essen, auch wenn die vielleicht ein bisschen matschig sind. Aber die enthalten ja wichtige Kohlenhydrate, Zucker für uns. Und daher unbedingt auf diese Nüsschen zurückgreifen und vor allem auch die Samen, die sind ja auch fetthaltig, enthalten fette Öle, die wir auch fürs Überleben brauchen. Und was ich jedem empfehlen kann, Hagebuttenmarmelade. Hast du schon mal probiert?
Das ist eine meiner Favoriten.
Ja, meine
neben
auch.
Aprikose ist das mein Favorit.
Ja, ich liebe Hagebuttenmarmelade. Ich habe mich viele Jahre davor geekelt und gesperrt.
Okay. Also als Kind, oder was?
Ja, irgendwie hat mich das nie erreicht. Dann habe ich mal durch Zufall irgendwo in einem Hotel, weil es nichts anderes gab, habe ich das mal aufs Brötchen geschmiert und boah, ich habe einen Geschmacksorgasmus im Mund bekommen. Das war der absolute Knüller und seitdem liebe ich das. Und ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die selbst herstellen. Das muss wohl sehr aufwendig sein wegen den Kernen. Da muss man das immer durch ein Handtuch pressen und so. Also, aber ziemlich geil und mein Ziel ist es, irgendwann mal selbstgemachte Hagebuttenmarmelade zu essen.
Tja, dann ist jetzt die richtige Zeit, um Ausschau zu halten, die Früchte zu ernten und dann zu Marmelade zu werben. Ich freue mich auf ein kleines Glas.
Ja.
Lars erste Marmelade.
Ja, bin gespannt. Die Tage werden ja kürzer, die Nächte werden länger. Das heißt, der Abend findet schon früher statt und dann müssen wir irgendwie die Zeit rumkriegen. Jetzt kann man draußen im Wald im Dunkeln rumsitzen und kann nichts tun. Man kann aber auch ein Feuer entfachen. Aber im Herbst zu einem Feuer zu kommen, ist ja eine ganz andere Hausnummer, als es jetzt im Sommer zu tun. Warum?
Ja, genau. Und das ist in erster Linie mal der Temperatur geschuldet. Die Temperatur, die sinkt, die wird eben nicht mehr, die Luft wird dann nicht mehr das nötige Wasser aufnehmen können und wegtransportieren. Und dementsprechend wird alles ein bisschen feucht, ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen unangenehmer, um eben Feuer zu machen. Und dementsprechend haben wir eher die Möglichkeit oder sagen wir eher die Problematik, an trockenes Zunder- oder Anzündmaterial zu kommen, denn alles mit diesem Nebel eingehüllte wird halt feucht. Und das ist eine Herausforderung, aber eben auch die richtige Zeit, um ein bisschen zu trainieren, weil im Sommer ein Feuer zu machen, das ist sicher mal einfacher als im Herbst und dementsprechend muss man da an trockene Anzündmaterialien und Sondermaterialien kommen. Kennst du da Tricks, wie man da rankommt?
Also erstmal gewöhnt man sich ab, in den frühen Morgenstunden zu suchen. Das macht man auch im Sommer weniger, aber im Sommer findet man trotzdem noch trockenes Material. Ihr habt das Problem, der Tau. Der Tau macht die ganzen Materialien nass, diese feinfaserigen Sachen. Und gerade morgens hat man ja Tau. Und da macht es Sinn, wenn man vielleicht zu später Stunde sammelt oder wenn man sammelt und versucht es irgendwie in der Hosentasche oder am Körper zu trocknen, was manchmal gut funktioniert, manchmal auch absolut nicht. Oder ihr lernt die Sachen kennen oder kennt sie vielleicht schon, mit denen man auch im nassen Zustand Feuer machen kann. Birkenrinde zum Beispiel als Anzündmaterial nutzen. Oder ihr spaltet irgendwelche Hölzer, legt das Kernholz frei, das ja auch meistens trocken ist. Gerade bei Fichten oder so hat man das häufig, der Reisig, den man abbrechen kann. Also diese toten Äste, die sich unten an dem Baum befinden, die sind ja meistens trocken. Aber jetzt kann es ja mal sein im Herbst, wenn man jetzt mal 10 Tage Nebel hatte, dass dann wirklich alles sich nass anfühlt. Und dann streicht man einfach die Rinde, schneidet sie ab von den kleinen Ästen, legt das Kernholz frei. Und dann kann man damit tatsächlich auch ein Feuer machen. Oder hast du noch eine Ergänzung? Das sind so ein paar kleine Kleinigkeiten.
Genau, und das ist das Wesentliche, wenn ihr dann draußen unterwegs seid, es ist tatsächlich alles ein bisschen feucht, ein bisschen nass und das ist halt der Gegenspieler des Feuers. Wasser hat nichts zu suchen in einem Feuer.
Die längeren Nächte, vielleicht ist es auch ein bisschen düsterer generell, das schlägt ja mitunter beim Training, beim Hobby oder in einer echten Überlebenssituation auf die Psyche. Was rätst du da?
Ja, also da würde ich sicher das Licht nutzen, denn es ist tatsächlich so, dass wir Menschen Licht brauchen für unsere Psyche. Ansonsten kann es mal sein, dass man ein bisschen den Koller kriegt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, am Tag irgendwo eine Lichtung aufzusuchen im Wald oder an einem Waldrand, wo ihr dann auch Sonneneinstrahlung habt, dass ihr das wirklich aktiv konsumiert, im Sinne von, dass ihr euch mal an die Sonne legt oder das Gesicht in die Sonne hält, damit ihr da dieses Licht aufnehmen könnt. Und natürlich auch das Feuer, denn das Feuer, wenn man am Abend, wenn es schon eben früher dunkel wird, dann schon das Feuer entfacht hat, hat man da auch eine alte Lichtquelle, das ist ja das alte Sonnenlicht, das im Holz, in den Pflanzen gespeichert wurde, dass wir wieder entfachen können, um uns eine gemütliche und gute Stimmung aufzubereiten. Wenn ihr gegen den Herbst noch Johanniskraut findet, und das gibt es doch immer mal wieder, dass man noch so die alten Stängel da rumstehen habt, dann könntet ihr mit dem Johanniskraut auch einen Tee machen, der ein bisschen stimmungsaufhellend wirkt. Denn das Johanniskraut ist das Sonnenkraut, das ist das, was man auch normalerweise am 21. Juni erntet, zur Sommersonnenwende, weil da die Hauptenergie der Sonne dann in dieser Pflanze abgekapselt wird und genutzt werden kann für unsere Menschenseelen.
Das Johanniskraut enthält ja keine psychoaktiven Substanzen, sondern es wirkt auf die Psyche depressionssenkend, glaube ich, ist das richtig?
Ja, also man sagt aber stimmungsaufhellend. Ja,
genau. Und das Johanniskraut hat ja, je nachdem, um welche Sorte es sich handelt, hat es ja diese Löcher in den Blättern. Also wenn ihr so ein Blatt abpflückt, haltet es in die Sonne oder ins Licht, sage ich mal, dann seht ihr so kleine Scheinlöcher. Das sind aber, glaube ich, keine Löcher, sondern irgendwie so
Öldrüsen. Du weißt es besser,
Öldrüsen, genau. Und wenn man die Blüten zwischen den Fingern zerreibt, dann färben sich die Finger meistens so weinrot. Und das ist, glaube ich, dieser Inhaltsstoff im Johanniskraut, der dann eben wirkt.
Genau, das ist das Hyperizin, das ist der Wirkstoff. Und das gibt auch das Rotöl, das ist dieser Auszug, den man auch gerne mal macht im Öl. Das ist auch eines der einzigen Öle, das wir direkt an der Sonne ausziehen. Normalerweise, wenn ihr ein anderes Öl macht mit Pflanzen drin, dann macht man das in einem kühlen, schattigen Bereich und nicht direkt an der Sonne. Und das ist eben diese Sonnenpflanze, die dann quasi dieses Öl auch rot färbt und deswegen umgangssprachlich Rotöl, das wir aber auch gut nutzen können gegen Sonnenbrand, was ja auch wieder verrückt ist, dass man das so gut nutzen kann.
Jetzt fängt ja wieder die Hot-Tent-Zeit an.
Oh. Das ist ein Stichwort,
Da könnte man in den Wald gehen, natürlich legal, könnte sein Hot Tent aufbauen, also ein heißes Zelt heißt es ja übersetzt. Also ein Hot Tent ist ein Zelt, was man mit einem Ofen, den man mitführt, beheizen kann und auf diesem Ofen kann man kochen und da kann man ganz tolle Sachen machen. Und wir haben ja schon tolle Abenteuer im Hot Tent erlebt und tolle Abende miteinander verbracht, wo wir schön miteinander gekocht haben und gut, luxuriös bei starker Hitze geratzt haben, bei kältesten Temperaturen draußen. Und was ist Hot Hand im Herbst für dich?
Ich glaube, das ist einfach das stimmungsvollste Zwischenjahr, das wir wirklich nutzen können. Ich freue mich riesig drauf, denn es ist noch nicht arg kalt draußen, aber es ist schon so kalt, dass es sich eben lohnt, den Ofen anzufeuern. Und es ist halt einfach gemütlich, wenn du dann die Tür offen lassen kannst, raus in die verfärbten Blätter zu schauen und doch diesen Ofen nutzen und dann nicht allzu heiß bekommen. Also es ist fantastisch. Ich war übrigens mit dem Hot Tent sogar im Hochsommer unterwegs. Natürlich einfach ohne Ofen. Das hat auch getaugt. Das ist ja dementsprechend dann umbaubar. Ja, ich kriege gerade Lust drauf. Also am liebsten würde ich jetzt aus dem Studio raus Hot Tent mitnehmen und in den Herbstwald.
Du hast gerade das Wort Blätter benutzt und da ist mir noch was eingefallen. Blätter im Survival-Kontext sind ein hervorragender Isolator und sie sind auch vor allem geeignet, um jetzt irgendwie irgendwelche Hütten, Notunterkünfte, Wasser festzumachen. Und vor allem könnt ihr mit den Blättern eine weiche Liegefläche schaffen. Darauf gehen wir gleich ein. Fangen wir erstmal mit dem Isolieren an. Wie würdest du Blätter in einer Überlebenssituation zur Isolationssteigung nutzen?
Ja, also wenn ich lose Kleider anhabe, im Sinne von ein bisschen Volumen drin noch frei ist, dann würde ich meine Kleidung ausstopfen mit diesen Blättern, denn die Blätter geben mir stehende Luftkammern in meiner Kleidung und das kann mir unter Umständen eben die Wärme am Körper halten. Da würde ich einfach, sage jetzt mal, die Hosen in die Socken reinstecken und dann von oben die Hosen auch füllen, damit die Räume, die Zwischenräume aufgefüllt werden und dann sehe ich zwar ein bisschen aus wie ein Michelin-Männchen, aber ich habe einen super Isolationswert mit diesen trockenen Blättern.
Das mache ich bei fast allen Kursen. Da müssen die Leute sich die Kleidung auspolstern. Und das Interessante ist, wenn man das so erzählt, dann sitzen die Leute da und nicken. Ja, sie nehmen es auf. Aber ich glaube, keiner kann sich das so richtig vorstellen. Wenn man das aber dann praktisch durchführen lässt und die Leute wirklich mal eine Stunde lang Blätter suchen lässt, dann erkennen die erstmal, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und sie erkennen, wie genial Laub isolieren kann. Also jeder fängt dann sofort an zu schwitzen durch das Laub, weil es so gut isoliert. Es gibt natürlich noch bessere Isolatoren in der Natur, aber ich finde das ein super Lerneffekt. Also wenn ihr das mal machen könnt, ist auch für Kinder ganz toll, dann steckt euch einfach mal Fettlaub in die Kleidung, dann werdet ihr sehen, wie schnell ihr auf Temperatur kommt. Das ist wirklich irre.
Ja, und das ist auch das Laub, das könnt ihr ja gut bei den Buchen, bei den jungen Buchen einfach abstreifen. Das ist nämlich, bei den jungen Buchen bleibt das trockene Laub am Baum bestehen. Dann habt ihr auch keine großen Probleme mit Zecken oder so. Da könnt ihr das durchaus einfach mal ausprobieren.
Laub als Isomattenersatz, wie würdest du das anstellen?
Ja, Laub ist wirklich genial. Ich würde da sogar auf ein spezielles Laub gehen, wenn man die Wahl hat. Denn ich habe von einem Bauern gehört, einem Bergbauern, dass der im Herbst holte immer das Ahornlaub. Ahorn ist dieser Baum, der das Blatt so hat wie Kanada in seiner Flagge. Und dieses Laub sei anscheinend viel isolierender als Unterlage als anderes Laub. Und das war für mich sehr spannend und ich habe dann das auch ausprobiert. Und tatsächlich, wenn ich dieses Laub in mein Shelter oder meine Hütte einbringe und ich da eine Konstruktion drüber baue, eine Bettpritsche, sage ich mal, und unten dieses Laub reinmache, dann habe ich einen super isolierenden Wert, damit meine Wärme nicht in den Boden abfließt.
Sehr spannend. Ja. Das, wenn man jetzt ein Ahornblatt im Vergleich zum Buchenblatt in die Hand nimmt, dann stellt man ziemlich schnell fest, dass das Ahornblatt ja dicker ist und so ein bisschen ledriger. Mhm. Also am ledrigsten, wenn es das Wort überhaupt gibt, finde ich
hier im Podcast.
Danke. Gerne. Die Eichenblätter, die sind ja so am dicksten, am zähesten. Dann kommt Ahorn gefühlt. Mhm. Und ich kann mir das schon vorstellen. Also das probiere ich unbedingt mal aus. Das ist ein guter Anreiz. Und vor allem Bergbauern, die haben ja jahrhundertelange Erfahrungen oder Erfahrungswerte, die sie von ihren Vorfahren mitbekommen haben.
Genau. Spannend. Ja, das war wirklich auch eine prägende Information. Und spannend auch, sind natürlich größere Blätter. Also ich habe viel schneller Volumen da. Ja. Also auch wenn ich zum Beispiel keine Hilfsmittel habe, um in einem Shelter zum Beispiel zu übernachten, dann fülle ich das ganze Shelter, dieses A-Frame, mit Laub und optimalerweise eben mit diesem Ahornlaub. Und dann kann ich mich da wie ein Igel rückwärts reinkuscheln und die Nacht sicher wärmer verbringen, als wenn ich keinen Schutz hätte.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, und es lernt ihr bei Johns Kursen und natürlich auch bei meinen Kursen, dass man das Laub komplett bis an die Decke seiner Hütte füllt, weil man muss sich ja nochmal drauflegen und durch das Körpergewicht wird das Laub dermaßen stark komprimiert, dass vielleicht nur noch 5, 7 oder 10 Zentimeter übrig bleiben. Das reicht oft, aber nicht immer, und im Winter muss man ein bisschen dicker isolieren. Also Laub ist perfekt zum Arbeiten und das finden wir im Herbst halt in Menge frisch auf dem Boden. Da muss man zugreifen.
Ja, und das ist das Geniale, oder? Wir haben jedes Jahr wieder neues Baumaterial. Also vor allem halt das Laub ist ja für verschiedene Sachen nützlich. Und dementsprechend kommt in jedem Herbst wieder frisches Baumaterial einfach so hausfrei geliefert in den Wald. Das können wir das ganze Jahr nutzen und im Herbst kommt es wieder.
Im Herbst haben wir auch teilweise Herbststürme, die sind auch klasse. Und da kriegt man nämlich immer wieder neues, trockenes Holz, was vielleicht irgendwie am Baum hängt und dann runterfällt. Es gibt ja immer wieder Äste, die irgendwie abbrechen, sich nicht lösen. Und dann kommt der erste Sturm und dann fliegen die runter und ihr habt eine trockene Holzquelle. Ganz wichtig für euer Feuer, ja, und für eure Romantik abends am Feuer. Wenn du jetzt rausgehst mit Rucksack im Herbst und du sagst, heute übernachte ich draußen, heute mache ich meinen Relax-Tag und mit einer schönen Waldübernachtung mit Natur im Hintergrund oder im Vordergrund, je nachdem, wie man es sieht. Was würdest du in deinen Rucksack packen, was du dir einfach zubereiten kannst, was deinen Gaumen erfreut? Also
im Herbst.
Was du zubereiten kannst, was gut tut.
Ja.
Gibt es da was, was du jetzt persönlich favorisierst, wo du sagst, boah Leute, probiert das doch mal aus?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben gerade eigentlich nur in der Herbstzeit zu kriegen. Und das sind die, bei uns heißen sie Maroni. Bei euch wahrscheinlich Kastanien.
Esskastanien.
Das ist etwas, was ich natürlich mit dem Herbst verbinde, auch mit der ganzen Wildküche. Ich liebe diese Esskastanien und diese würde ich mitnehmen und dann über dem Feuer rösten und dann knacken und essen. Dieser süße, leckere Geschmack und eben auch die Energie, die sie freigeben, ist ja ein unglaublich ergiebiger Samen, den wir hier haben, den genieße ich immer wieder.
Würdest du was kochen draußen, was du jetzt mitführst von zu Hause, also künstlich, wo du sagst, es hält sich gut im Rucksack, also künstlich ist das falsche Wort, aus dem Kühlschrank irgendwie, was du dann draußen zubereitest, um den Gaumen zu erfreuen, willst du ein Stück Wurst mitnehmen, dass du jetzt heiß machst, eine Kartoffel oder?
Ja, da gibt es natürlich viele leckere Sachen, die ich mitnehmen würde, ja, mal abgesehen von diesen Esskastanien. Was ich liebe, ist Kartoffeln direkt aus der Glut, also ich schmeiße die einfach in die Glut des Feuers, bedecke die ein bisschen und lasse die einfach mal so garen und in der Zwischenzeit würze ich mein Wildfleisch, das ich mitnehme, und zwar im Optimalfall natürlich ein Rehrückenfilet, dass ich dann auf einem heißen Stein oder ebenfalls auch direkt in der Glut zubereite, denn keep it simple, es ist tatsächlich krass, wie viel man einfach direkt im Feuer machen kann. Wenn ihr genug heiße Glut habt und euer Fleischstück da in die Glut reinlegt, dann ist es nicht so, dass es verkohlt oder irgendwelche Rückstände daran hängen bleiben, denn die Poren gehen sofort zu und dementsprechend kann man das Fleisch dann direkt so aus dem Feuer konsumieren. Das ist so ein bisschen mein Favorit, vielleicht noch ein Gläschen Rotwein dazu und der Herbst kann kommen. Hast du da Favoriten, die du mitnimmst?
Ich habe vor kurzem eine Schokobanane gemacht auf dem Feuer, deswegen habe ich die gerade im Kopf. Das ist jetzt, was ich normalerweise nicht mitnehme, aber irgendwie habe ich gerade so diese, super. Ja, meine Geschmacksnerven werden gerade getriggert.
Ich spür's.
Also eine Schokobanane. Eine Schokobanane für diejenigen, die es nicht kennen. Ihr kauft eine Banane und dann nehmt ihr die und schneidet die dort, wo der Krümmungswinkel eng ist. Also an der Innenseite schneidet ihr kurz rein in die Banane einen längeren Schnitt. Wichtig ist, dass ihr den Boden nicht aufschneidet, sondern einfach nur ein bisschen aufschneiden. Und da steckt ihr eine Rippe Schokolade rein oder einen Kinderriegel oder was weiß ich. Und dann stellt ihr diese Schokolade in die Glut, diese Banane, nicht die Schokolade, die Banane mit der Schokolade in die Glut. Du musst halt schauen, dass es nicht verbrennt. Das kann man so, keine Ahnung, ein paar Minuten drin stehen lassen. Und dann schmilzt die Schokolade in der Banane und die Banane, die wird durch die Hitze weich und dann könnt ihr diese Schokobananenfruchtmasse auslöffeln. Und wer das schon mal gemacht hat, das ist das Paradies im Mund. Also ja, wirklich der Knüller. Und also ich finde das auch was Schönes. Es ist immer schön, aber für den Herbst finde ich es besonders schön, wenn man sich dann vorstellt, man sitzt dann irgendwo an seinem Lagerfeuer und löffelt die dann ganz genüsslich aus und dann dieses tolle Ambiente um einen herum. Oh, mon Dieu, das ist galaktisch gut.
Ça, c'est la musique. Ja, und dann in dieser Zeit, wo man diese löffelt, kann man die zweite schon mal ins Feuer wieder machen.
Absolut. Und Herbst und Winter, also jetzt im Herbst fängt es ja an, finde ich, ist auch die Zeit der warmen Getränke, wo man einen schönen heißen Kaffee, den man entweder aus irgendwelchen Pflanzen zubereiten kann, also Notkaffee,
zum Beispiel aus, oder Eicheln,
kannst du Eichelkaffee machen. Den könnte man konsumieren. Man kann sich aber auch Kaffeepulver mitnehmen und oder seinen Kaffee sonst wie zelebrieren. Aber das finde ich jetzt auch ganz schön am Herbst.
Ja, oder irgendeinen Herbsttee, da gibt es ja auch ganz tolle Sachen. Oder die Mischungen.
Durchaus.
Scheiß oder so. Ja, dann, wunderbar.
Also.
Glühwein.
Ihr habt jetzt, schon. Mhm. Ihr habt jetzt alles, womit ihr in diesen tollen Herbst reinstarten könnt. Wichtig ist, dass ihr rausgeht, Skills aufbaut, Erfahrungswerte. Man kann noch so viel lesen, man kann noch so viel hören, man kann sich noch so viel auf YouTube anschauen. Eins kann euch niemand nehmen und eins schafft auch niemand, nämlich das schafft nur ihr selbst, die Erfahrungen aufzubauen. Mhm. Man kann erzählen, dass man im Winter friert oder im Herbst friert, dass man nass wird, wenn man aber mal nass geworden ist und friert dann, weiß man wirklich, was das bedeutet. Man kann noch so viel über Schokobananen erzählen. Wenn ihr die Schokobanane nicht selbst am Feuer macht, nehmt ihr niemals diese Geschmacksnuancen auf. Ihr erkennt die Probleme nicht, die Vorteile. Ihr habt nicht das, was ihr braucht, nämlich echte Erfahrungswerte. Und deswegen, wie der John immer sagt, geht raus, übt, 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 übt und dann werdet ihr gut.
Genau, und das echte Leben findet draußen statt.
Fühlt euch vollkommen richtig.
Ja. Wir freuen uns, wenn wir euch wieder berieseln dürfen in 2 Wochen, immer montags 15 Uhr, eine neue Podcast-Folge von Bush Talk, wenn es wieder heißt Survival, Bushcraft und Gear. Und hiermit sagen wir, geht raus, genießt die Natur, fühlt euch umarmt von den wunderschönen Nächten des Herbstes und bis bald. Macht's gut.
Bis Tschüssli. Dann. Ciao. Ciao.